Ich grüße euch. Morgen ist schon der vierte Advent. Und ich hoffe, ihr seid in Weihnachtsstimmung. Mir sieht es ja auch langsam weihnachtlich aus. Unser Baum ist da, ein ganz prächtiges Exemplar dieses Jahr, finde ich. Er wird noch geschmückt und dann am Freitag erstrahlt er in seiner ganzen Pracht. Die Kinder hatten ja diese Woche schon so eine Art vorgezogenes Weihnachten oder ein Weihnachtsgeschenk, nicht materieller Art. Schulfrei nämlich, weil es geschneit hat. Ich habe hier eine Geschichte gelesen von einem Lehrer, dessen Schüler hatten es nicht ganz so gut. Die mussten nämlich in der Weihnachtszeit ein Diktat schreiben. Immerhin, um so ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen, hat er einen Text über Weihnachten schreiben lassen. Als dieser Lehrer dann zu Hause dieses Diktat korrigiert, bleibt er mit seinem Blick an einem Fehler hängen. Da hat nämlich jemand in diesem Wort Weihnachten das I vergessen. Und so wurde aus der Weihnacht eine W-Nacht. Und dieser kleine Fehler machte diesen Lehrer nachdenklich. Mich auch. Wie leicht wird aus der Weihnacht eine W-Nacht? Sind die Adventszeit und der heilige Abend, also diese geweihte Nacht, nicht für viele Menschen auch schwierige Zeiten? Wenn die Kinder alle aus dem Haus sind, weit entfernt wohnen, das kann sehr einsam sein. Ich danke euch, dass ihr das Grindelcafé noch organisiert, auch für nächste Woche. Manche Eltern leiden darunter, dass sie ihre Kinder nicht so großartig beschenken können, wie vielleicht die Nachbarn bei all den gefüllten Kaufhäusern rings um sie her. Oder auch für kranke Menschen und für die Alten, an denen das Leben scheinbar vorbeigeht. Ist es dann nicht eher eine Wehnacht? Und man könnte die Liste weiterführen. Und ich glaube, es ist gut, an diese Menschen zu denken und vielleicht ein bisschen Freude dahin zu bringen, wo die Weihnacht nicht so strahlt, wie sie es bei uns tun wird. Also vielen Dank auch für eure Pakete, die ihr für die Kinder gepackt habt in unserer Kinder helfen Kinderaktion. Ich glaube, dass für viele Kinder dieses Paket Weihnachten zu einem Fest machen wird. Wir jedenfalls haben es hier schön gemütlich. Unsere neue Klimaanlage, ich hoffe, sie arbeitet heute zum ersten Mal richtig. Ich habe jedenfalls die Regeltechniker am Mittwoch hier gesehen. Die haben die Computer eingestellt. Ich fühle mich wohl hier. Der Baum ist da, ihr seid da, ihr lächelt mich an, manche zumindest. Es ist schön, man fühlt sich wohl. Das ist Weihnachtsstimmung. Mit Menschen, die man liebt, in einem warmen Ort, Kerzen, die brennt auch wenn ihr das nicht seht. Das ist Weihnachtsstimmung. Wenn ich mir allerdings den biblischen Text anschaue, und ich möchte den mit euch heute nicht lesen, ihr kennt ihn, aber wer ihn nachverfolgen will, in Lukas Kapitel 2 könnte das tun. Wenn ich mir diesen Text anschaue, dann scheint das erste Weihnachten ein ganzes Stück anders gewesen zu sein. Statt Klimaanlage haben wenigstens die Tiere ein bisschen Wärme gegeben. Wir reden besser nicht vom Gestank. Aber von Kerzen und von Tannenbaum keine Spur. In den Evangelien lesen wir nüchtern von Maria, einem ängstlichen Mädchen ohne Rückhalt. Wir lesen von einer Geburt, einsam, im Stall, danach gleich eine Flucht. Wie anders war das doch bei ihrer Verwandten, bei Elisabeth. Da war Freude, da waren Nachbarn da, da war ein Fest. Sie war die Gesegnete. Jesu Geburt war ganz anders. Als Gäste kamen weise, weit hergereiste, reiche Heiden, Fremde. Es kamen die Hirten, arme Juden. Und die Regierung, das Establishment, das schmiedete Mordpläne und es arbeitete an der Endlösung der König der Judenfrage. Das klingt eindeutig nach Wehnacht. Wir brauchen einen anderen Blickwinkel, damit wir entdecken, dass dort in Bethlehem tatsächlich eine heilige Nacht war. Jesus spricht später zu Philippus und sagt ihm: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus ist gekommen, um uns Gott zu zeigen. Was erfahre ich durch diese erste Weihnacht von Gott? Ich habe 3 Punkte mir rausgesucht und möchte dann noch einen anderen Blickwinkel anhängen. Also 4 große Punkte in dieser Predigt heute. Weihnachten oder die Weihnachtsgeschichte zeigt mir Jesus als jemanden, der demütig ist, der zugänglich ist und der benachteiligt ist. Das zeigt mir Weihnachten, das zeigt mir Jesus über Gott. Nun sind das Wörter, die man gewöhnlich nicht für eine Gottheit benutzt. Und trotzdem möchte ich mit euch diese Eigenschaften etwas genauer anschauen. Demütig. Demütig, das war kein Kompliment, bevor Jesus auf dieser Erde war. Und wahrscheinlich ist es für viele heute immer noch keins. Aber Jesus kam nicht als verwüstender Wirbelsturm oder als verschlingendes Feuer, sondern er machte sich klein, winzig klein. Eine Eizelle. Dann ein kleines, tapsiges Kind. Ein unsicherer Teenager. Paulus sagt in Philipper 2, er wurde wie jeder andere Mensch geboren und er lebte als Mensch unter uns Menschen. Die Moslems rufen aus: Gott ist groß. Und das begreifen Menschen schnell. Das muss uns nicht irgendwie von übernatürlichen Wesen nahegebracht werden. Gott ist groß. Aber Jesus lebte etwas anderes, nämlich Gott ist klein. Der allmächtige Gott, der Armeen und Königreiche wie Figuren auf einem Schachbrett befehligen könnte, der erscheint in Palästina als Säugling. Der kann nicht sprechen. Er kann keine feste Nahrung zu sich nehmen. Er kann seine Körperfunktion nicht kontrollieren. Und für Schutz, für Nahrung und für Liebe ist er auf ein Teenagerpärchen angewiesen. Kann das noch kleiner gehen? Herrscher gehen heute und auch damals, zu allen Zeiten eigentlich, anders durch die Welt. Da gibt es Leibwachen, da gibt es Fanfaren, prächtige Kleider und Juwelen. Ich habe letzte Woche gehört, dass Frankreich eine neue Regierungsmaschine bekommt, ein schönes, neues, dickes Flugzeug. Sarkozy hatte nämlich ein Problem. Immer wenn er irgendwo auf großen Empfängen war oder auf Staatstreffen, dann kamen alle anderen mit Flugzeugen, die 4 Turbinen hatten, selbst die Scheichs. Seins hatte nur 2. Da muss eine neue Maschine her. Und böse Zungen behaupten, er hätte etwas zu kompensieren. Er ist nicht der Größte. Ich habe gut reden. Da müssen wir aber gar nicht zu den Politikern gucken. Die reichen Leute, Abramowitsch, Milliardär, Russe, hat sich gerade in Hamburg ein neues Schiff bauen lassen. Ist wohl gerade noch so das Größte, aber ist bestimmt schon das nächste in Arbeit. 170 Meter lang, 9 Decks, 22 Jetskis. Und wenn er dann so mit seiner Yacht im Mittelmeer liegt und überlegt, wo esse ich heute zu Abend, dann lässt er seine Bediensteten reservieren. Aber nicht einen Tisch im Restaurant, sondern 3 Restaurants. 3, komplett, nur für ihn. Und dann entscheidet er im letzten Moment, wo sein Hubschrauber landet und in welches Restaurant er essen geht. Die anderen stehen leer, werden natürlich bezahlt, klar. Die Juden, die auf den Messias warteten, die dachten an Salomo. Auch so ein Superreicher. In 1. Könige 10, Vers 27, da steht: In Jerusalem gab es so viel Silber wie Steine. Wie armselig war dagegen Gottes Ankunft auf der Erde. Im Stall, ohne Bedienstete, als Bett eine Futterkrippe. Und wahrscheinlich waren mehr Tiere anwesend als Menschen. Die Engel erleuchteten nur für einen kurzen Augenblick den Himmel. Gesehen wurden sie nur von Tagelöhnern, ungebildete Leute. Leute, die die Herden anderer bewachten. Die Hirten hatten damals einen schlechten Ruf. diese Söldnerhirten. Anständige Juden zählten sie sogar zu den Gottlosen. Aber sie kommen zu Jesus. Und schon hier wird klar, für wen Gott auf diese Erde gekommen ist. Er ist ein Freund der Zöllner und Sünder, das sagen später die Juden über ihn. Und zu seiner Geburtstagsfeier kommen tatsächlich die Leute vom Rand der Gesellschaft. Gott braucht für seinen Auftritt auf der Erde keinen Prunk. Er braucht keinen Hofstaat. Gott macht Demut zu einer Tugend. Weiter zeigt mir die Weihnachtsgeschichte, dass Jesus sich zugänglich macht. Er kommt uns nah. Jesus hat unser Verhältnis zu Gott radikal verändert. Wir können das nur schwer nachvollziehen. Und vielleicht schätzen wir das auch darum so wenig. Denn für uns ist es ganz normal, dass wir zu Gott reden können. Einfach so, frei, jederzeit. Aber in den meisten Religionen ist Angst das vorherrschende Gefühl, wenn man sich Gott nähert. Hindus bringen ihre Opfer. Moslems verbeugen sich bis tief auf die Erde, bis ihre Stirn den Boden berührt. Und auch für die Juden war Anbetung immer mit Furcht verbunden. Wir erinnern uns an Mose und den brennenden Busch, der seine Schuhe auszieht, sich verbeugt. An Jesaja, dessen Lippen mit heißen Kohlen berührt werden. Hesekiels außerirdische Visionen von einem gewaltigen, großen Gott. Und jeder, der so in die Gnade kam, einer direkten Begegnung mit Gott, der erwartete, dass er versenkt wird, stirbt. Oder halb verkrüppelt, so wie Jakob. Und jüdische Kinder lernten, dass man den heiligen Berg da in der Wüste besser nicht berührt. Das hat schlimme Folgen. Sie haben einen Zaun ringsherum gebaut. Wer die Bundeslade falsch behandelt, der stirbt. Und so wagten sie es schließlich nicht mehr, den Namen Gottes auch nur auszusprechen oder zu buchstabieren. Stattdessen, und wir sehen das immer noch in unseren Bibeln, steht da Herr. Und inmitten dieser angstvollen Leute beginnt Gott seinen Überraschungsauftritt als Kind in einer Krippe. Was kann weniger Furcht einflößen als ein Neugeborenes? Durch Jesus konnte Gott zu den Menschen sprechen, ohne dass Furcht aufkam. Diese riesige Kluft zwischen dem Heiligen, zwischen Gott und den Menschen, die wurde nicht hervorgehoben, sondern sie wurde überbrückt. Ich war in meiner Schulzeit, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, aber ich mache das nochmal, ich war für ein Aquarium zuständig, im Bioraum. Ein großes, schönes Ding mit allerlei Fischen und Welsen und Schnecken. Und das bedeutete viel Pflege, mehr als ich mir das so als Sechstklässler vorstellen konnte. Man sorgt für das Futter, man sorgt für die richtige Temperatur, man muss das Ding putzen, ab und zu Vitamine hinzugeben, jede Menge Arbeit. Und ich dachte mir so, das ist eine schöne Arbeit und hatte so gehofft, dass die Fische ein wenig dankbar und zutraulicher würden. Aber wer Fische kennt, der weiß, das ist nie der Fall. Stattdessen haben sie sich auch am Ende nach diesen 3 Jahren immer noch vor mir versteckt und nur Angst gezeigt. Und wenn ich ihnen was Gutes tun will, mit meiner Hand da hineingreife in ihre Welt, da war das für sie, als ob ich sie quäle. Ich konnte sie jedenfalls nicht von meiner Fürsorge überzeugen. Wer schon mal das bei einem Fisch geschafft hat, der muss mir das dann mal erzählen. Für die Fische war ich ein Wesen aus einer anderen Welt. Zu groß für sie, unverständlich. Und wenn ich Gutes wollte, dann empfanden sie Grausamkeit und zerstörerische Einflüsse. Ich hätte ihre Wahrnehmung nicht ändern können. Man hätte ein Fisch werden müssen, um als Fisch zu Fischen zu sprechen. Die Sprache, die sie verstehen. Dann wäre das vielleicht etwas anderes. Aber wenn ein Mensch Fisch werden würde, dann wäre das nichts, gar nichts im Vergleich dazu, dass Gott ein hilfloses Kind wurde. Aber genau das ist geschehen. Gott, der die Materie geschaffen hat, der Schöpfer, der nimmt selbst in dieser Materie, in dieser Welt Gestalt an. Und er macht das nicht wie ein Künstler, der sich irgendwo in seinem Roman selbst vorkommen lässt oder irgendwo in die Ecke seines Bildes mit hineinmalt. Sondern Gott schreibt Geschichte nur mit realen Personen in tatsächlichen Ereignissen. Die Bibel sagt, das Wort wurde Fleisch. Zum Anfassen. Nah. Zugänglich. Gott tritt uns von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Und schließlich drittens, Jesus kam als Benachteiligter auf diese Erde. Wir begreifen das vielleicht am besten, wenn wir das so in unsere Welt heute übertragen. Das ist eine ledige, eine obdachlose Mutter, die nach Unterkunft sucht, nach einer langen Reise, die sie wegen der harten Gesetze einer Kolonialregierung unternehmen musste, kommt sie in einem fremden Land, in einer fremden Stadt an. Und ihr Heimatland ist gerade vom Bürgerkrieg zerrissen, erholt sich. Noch immer im Aufruhr, es brodelte ständig. Wir denken an Afghanistan, an Irak. Reisewarnungen, nur nicht dahin. Und dann bekommt sie ihr Kind in Asien, wie die Hälfte aller Mütter auf dieser Erde heute. Sie flieht nach Afrika, dem Kontinent auch heute noch mit den meisten Flüchtlingen. Und sogar ihre Muttersprache kennzeichnet sie als Benachteiligte. Aramäisch, eine Handelssprache, verwandt mit dem Arabischen, Erinnerung daran, dass sie ein unterdrücktes Volk sind. Als Jesus dann aufwuchs, entwickelte er ein großes Feingefühl für die Armen, für die Ohnmächtigten, für die Unterdrückten, für die Benachteiligten. So zeigt sich Gott uns. Demütig, zugänglich, benachteiligt. Die Bibel kennt allerdings noch eine andere Sichtweise von Weihnachten. Das 12. Kapitel in der Offenbarung zeigt uns für einen kurzen Moment, wie diese heilige Nacht aus riesiger Entfernung ausgesehen haben muss, aus Sicht der Engel. Und der Bericht in Offenbarung 12 unterscheidet sich total von dem, was wir in den Evangelien lesen. Da werden weder Hirten noch Weise erwähnt und auch kein kindermordender König. Stattdessen wird ein Drache gezeigt, der im Himmel einen grimmigen Kampf anfängt. Eine Frau, die mit der Sonne bekleidet ist, eine Krone aus 12 Sternen hat, schreit vor Schmerzen, weil sie gerade ein Kind bekommt. Und dann taucht dieser Drache auf. Und mit seinem Schwanz fegt er ein Drittel aller Sterne vom Himmel und kauert sich gierig vor diese Frau, um das Kind zu verschlingen, sobald es geboren wird. Weihnachten. Aber dieses Kind wird im letzten Moment weggerissen, es wird in Sicherheit gebracht, die Frau flieht in die Wüste und dann beginnt der totale, weltumfassende Krieg. Nun ist die Offenbarung, und wir haben ja schon unseren Studiensabbat gehabt neulich, in jeder Hinsicht ein seltsames Buch, wir wissen das. Und man muss diesen Stil begreifen, um etwas von diesem außergewöhnlichen Schauspiel zu verstehen. Wenn wir so durch unseren Alltag gehen, dann sehen wir die Welt mit unseren Augen. Aber gleichzeitig ist uns bewusst, dass es da diese himmlische, diese unsichtbare Welt gibt. Die Offenbarung gestattet uns hier einen kurzen Blick hinter diese Kulissen, in die himmlische Welt hinein. Sie zeigt das quasi gleichzeitig. Auf der Erde wird ein Kind geboren, ein König erfährt davon und er setzt eine Verfolgungsjagd an. Aus himmlischer Sicht jedoch hatte die größte Invasion aller Zeiten begonnen. Der Herrscher des Guten nämlich startet seinen gewagten Angriff auf den Sitz des Universums des Bösen. Ein amerikanischer Schriftsteller hat mal versucht, dieses Ereignis aus der Sicht der Engel zu beschreiben. Und in einer Szene zeigt er einen älteren Engel, der einem sehr viel jüngeren Kollegen diese großartige Galaxie, die Schöpfung zeigt, Universum eigentlich. Galaxien gibt es ja viele. Und sie sehen diese Vielfalt, diese Pracht, diese glühenden Sonnen, diese unendlichen Entfernungen. Und dann betreten sie eine dieser Galaxien, 500 Milliarden Sterne. Und dann lese ich euch das vor. Als die beiden Engel näher an diesen einen Stern mit den umkreisenden Planeten, den wir unsere Sonne nennen, herankamen,
Da zeigte der ältere Engel auf eine kleine, recht unscheinbare Kugel, die sich langsam um ihre eigene Achse drehte. In den Augen des kleinen Engels sah sie eher wie ein dreckiger Tennisball aus. Der war noch immer ganz überwältigt von der Herrlichkeit, die er gerade erlebt hatte. Sieh dir vor allem diesen Planeten an, sagte der ältere Engel, als er mit dem Finger darauf zeigte. Naja, auf mich wirkt er sehr klein, ziemlich schmutzig, meint der kleine Engel. Was ist denn so besonders an ihm? Für ihn war die Erde nicht beeindruckend. Und erstaunt hörte er nun von dem älteren Engel, dass dieser kleine, unbedeutende, nicht besonders saubere Planet der berühmte heimgesuchte Planet sei. Willst du damit sagen, dass unser großer und herrlicher Prinz persönlich auf diesen kleinen, drittklassigen Ball hinuntergestiegen ist? Warum sollte er so etwas tun? Und empört verzog der kleine Engel das Gesicht. Willst du mir wirklich weismachen, dass er sich so weit herabließ, eins von diesen widerlichen, kriecherischen Wesen auf diesem freischwebenden Ball zu werden? Ja, genau. Und ich denke nicht, dass er es mögen würde, wenn du sie in diesem Ton widerliche, kriecherische Wesen nennst. Denn so seltsam es für uns scheinen mag, er liebt sie. Er ist dort hinuntergestiegen, um sie zu besuchen und um ihnen aufzuhelfen, damit sie werden wie er. Der kleine Engel machte ein verdutztes Gesicht. Solch ein Gedanke ging wirklich über seinen Horizont. Mir geht es manchmal so wie diesem kleinen Engel. Ich kann nicht wirklich begreifen, was Gott da gemacht hat. Aber das steht fest. Er kam, um uns aufzuhelfen. Er kam, damit wir so werden können wie er. Für mich ist das der Schlüssel für ein richtiges Verständnis von Weihnachten. Das ist auch ein Prüfstein für meinen Glauben. Wir glauben als Christen an parallele Welten. Eine besteht aus Hügeln und Seen und Scheunen und Städten, Politikern, Hirten, die nachts die Herde bewachen. Aber die andere besteht aus Engeln, aus finsteren Mächten und irgendwo dort steht der Thron Gottes. Und in einer kalten Nacht, damals in den Bergen von Bethlehem, überschnitten sich diese beiden Welten. Gott, der kein Vorher und Nachher kennt, trat in Raum und Zeit ein. Gott, der keine Grenzen kennt, schlüpft in den wehrlosen Körper eines Säuglings. Er nahm die Einschränkungen der Sterblichkeit auf sich. Und das alles tat er, um uns, seinen Geschöpfen, nah zu sein. Um mit uns zu reden von Angesicht zu Angesicht. Um uns zu zeigen, wie Gott ist. Um uns zu retten. Er lag in einer Krippe auf rauem Stroh, weil er wollte, dass wir keine Angst mehr vor ihm haben. Und so machte er sich selbst zugänglich. Er lebte ein Leben als Benachteiligter, der sich für die Mittellosen und für die Ausgestoßenen einsetzte. Und so wurde er uns ein Vorbild. Er war sich nicht zu schade zu dienen, sondern ging demütig bis in den Tod. Die Weihnachtsgeschichte schildert den Auftritt des Schöpfers auf diesem kleinen Tennisball Erde. Was damals begann, war das bedeutungsvollste Ereignis überhaupt für diese Welt, die wir wahrnehmen, aber auch für die Unsichtbare. Der Lehrer aus der Geschichte, die ich euch am Anfang erzählt habe, hatte einen sehr schönen Gedanken. Er schrieb das Wort Weihnacht an die Tafel. Und dann sprach er mit den Kindern darüber, was Weihnacht bedeutet. Und schließlich malte er das I in dieses Wort hinein als eine kleine Kerze. Aus Weihnacht wurde Weihnacht. Es musste wirklich etwas in das Weh der Welt hineinkommen. Das Licht Christi macht aus der Weihnacht die Weihnacht. Weihnachten ist das Fest der sanften Lichter, das Fest der Kerzen. Johannes nennt in den ersten Versen seines Evangeliums Jesus das Licht für die Menschen. All die vielen Lichter der Advents- und der Weihnachtszeit sind für mich Hinweise auf Christus. Und es ist sein Licht, was uns vom Lichterbaum in die Herzen strahlt und uns froh machen will. So soll es sein. Amen.